der SFD Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Berlakowitsch.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des SFD Schule für Dichtung Podcasts. In der heutigen Sendung freue ich mich, Susanne Todt begrüßen zu dürfen. Susanne Todt, geboren und aufgewachsen im Burgenland, lebt und arbeitet heute in Wien. Sie ist Dichterin, Autorin, Textvortragende und Literaturveranstalterin und seit vielen Jahren mit der Schule für Dichtung verbunden. Seit 1998 tritt sie kontinuierlich mit Lesungen und Textperformances auf. Sie schreibt und publiziert Lyrik, Kurzprosa, Hörstücke, Sprechtexte und experimentelle Poesie in deutscher und englischer Sprache. Zahlreiche Einzelpublikationen und Veröffentlichungen in Anthologien und Zeitschriften. Hallo, liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, lieber Jürgen, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
Vielleicht zu Beginn, was geht dir zurzeit durch den Kopf? Was beschäftigt dich so allgemein in diesen Tagen?
In diesen Tagen, was beschäftigt mich so allgemein? Hui, das ist eine große Frage.
Eine Eingangsfrage.
Eine große Eingangsfrage. Das ist echt schwer zu sagen. Ich meine, die Situation auf der Welt beschäftigt mich immer irgendwie so latent. Die Geopolitik beschäftigt mich, aber auch familiäre Dinge beschäftigen mich. Und das rundet's im Grunde genommen ab. Mhm. So, wo ich hin und her pendel. Ja. Welche quasi so Außenposten.
Ja.
Also und alles dazwischen.
Jetzt da unabhängig natürlich vom Privaten, das wir eher außen vor lassen wollen im Podcast, so die allgemeine Situation. Was ärgert dich wahnsinnig?
Was mich ärgert, ist einfach, ich habe in der Früh noch kurzes Statement von der, wie heißt sie, Emma Thompson?
Mhm. Schauspielerin.
Englische Schauspielerin, ja. Auf Instagram kurz aufgemacht und sie sagt, naja, mir war schon immer klar, dass Männer die Welt zum Untergehen irgendwie bringen werden, aber dass es in meiner Zeit passiert und dass es solche Losers da sein werden, das hat mir dann ein bisschen zu denken gegeben, dieses Statement. Mhm. Und ich meine, darüber ließe sich eine lange Arbeit auch schreiben, einfach über so ein Statement zum einen, über den Zustand der Welt zum anderen und ob die Loser nicht immer diejenigen sind, die alles niedermetzeln oder halt, ja.
Ja, ich habe ähnliche Gedanken gestern gehabt, auf einer anderen Ebene auch, weil ich mir das auch gedacht habe, ja, und ich mir die Frage stelle, wie kann es sein, dass immer diese großen Loser ganz vorne mit dabei sind? Wie kann es überhaupt sein, dass solche wahnsinnigen Angeber und Inkompetenzler immer die Macht an sich reißen? Und ich habe mir eine Antwort drauf gegeben, das ist jetzt so eine Antwort, die ich mir gerne drauf gebe. Eigentlich auch deshalb, weil wir es zum einen nie benennen. Insofern finde ich super, dass die Emma Thompson, hast du gesagt?
Ich glaube, die Emma Thompson.
Die Emma Thompson es benennt. Ich finde, jeden Tag müssten wir, anstatt schon wieder zu sagen, was nicht der oder der gesagt hat oder was für Dinge er vorhat, jedes Mal statt dem müssen wir sagen, schaut's, was das für ein Loser ist. Ja? Schaut's, was das für ein Idiot ist. Dann wird sich auch die Sichtweise der Allgemeinheit, die ja dazu da ist, diese Loser zu wählen, das dürfen wir ja nicht vergessen, vielleicht ändern. Und vielleicht würden sich die dann auch denken, ja eigentlich, boah, ist ein Loser, den kann man doch nicht wählen, dem kann man doch nicht ein Amt überlassen, dem kann man doch nicht die Macht übergeben. Ich glaube, dass das ein guter Weg ist. Man sollte jeden Tag oft auf Instagram. Aber das Traurige dabei ist dann auf der anderen Seite, dass man ja immer deren Namen erwähnt. Und ich bin ganz und fest davon überzeugt, mit jeder Erwähnung dieser Namen macht man im Endeffekt schlussendlich nur Werbung für diese Menschen. Ja. Die eigene Empörung ist ja jedem egal.
Also da bin ich ganz, ganz auch dieser Meinung, dass jede Erwähnung deren Namen Werbung für sie macht und auch jedes Bild, das in jedem Medium irgendwie abgebildet wird, einfach schlichtweg nur Werbung macht, darauf hinweist, die gibt's und den gibt's. Schön an dem Statement von besagter Emma Thompson war eben, dass sie die Namen nicht genannt hat. Ich finde es aber andererseits auch, klare Benennung der Dinge, das mir fehlt das, mir fehlt das im politischen Dasein, mir fehlt das im journalistischen, was ich halt so mitkriege, ich kriege nicht allzu viel mit.
Ja.
Also ich blende vieles wirklich auch für mich selber aus und informiere mich selber, aber diese klare Benennung der Fakten, so ist es eigentlich. Und Loser in dem Sinn ist natürlich ein Begriff, für mich ist er viel zu harmlos, für mich ist er viel zu verniedlichend. Das sind einfach, also ich würde ganz andere Dinge, fallen mir da noch irgendwie ein.
Ja, nur leider muss man da aufpassen,
und weil, da muss man die halt mega dann die Macht haben. Die haben, genau. Und heutzutage finde ich mehr Macht denn je durch die Digitalisierung und Überwachungsmöglichkeiten, aber das ist natürlich.
Ja, man muss geschickt.
Man muss sehr geschickt sein,
vorgehen
aber
und sich dafür genau
sind wir
überlegen,
ja da, ne? Dafür sind wir ja Menschen, dass wir quasi so geschickt mit dem umgehen, was in unserer Zeit vorhanden ist. Wie das mit Wahlen und es werden gewählt und so, also da gibt es ja auch viele Statements, die man dazu sagen könnte.
Ja, nein, und auch die allgemeine Gewichtung, also ich ärgere mich immer, wenn eben genau diese Loser, von denen wir eh alle wissen, wie sie namentlich heißen, ernst genommen werden. Man könnte ja über sie berichten, aber eben jede Aussage muss man jetzt schauen und ja und analysieren und die klügsten Köpfe der Welt analysieren dann diesen Unsinn auch noch und nehmen ihn ernst.
Naja, also ich denke, also triste, wie traurig eigentlich, dass
denk
das
mal,
so
auch
ist.
Auch da schon, da ist eine, das ist eine automatische Medienmaschinerie, glaube ich. Und auch dieser Zwang, sich permanent zu äußern, der dazu führt, dass man auch wiederum, ja.
Darf man ja aber auch nicht vergessen, dass diese, unter Anführungszeichen, Loser natürlich mit sehr viel Geldmitteln ausgestattet sind und dass sie alle sozusagen Medien sich gekauft haben oder sich eingekauft haben und durch ihre finanziellen Beteiligungen und an vielen Firmen und Medienkonstrukten auch sehr viel sagen können. Und ich glaube, dass all diese Loser so ein bisschen eint ist, dass sie wahnsinnig schnell, wahnsinnig gekränkt sind und sehr, sehr nachtragend sind und dann mit viel Befugnissen ausgestattet sind oder werden. Viel Geld ermöglicht jenen, die viel Geld haben, sich sehr viel Gewalt kaufen zu können und sie nicht selber ausführen zu müssen. Und damit würde ich es dann irgendwie belassen, sonst wären wir an diesem schönen Tag vielleicht ein bisschen trübsinnig.
Ja, deshalb gleich meine nächste Frage. Was freut dich zurzeit sehr?
Was freut mich zurzeit sehr?
Oder was erfüllt dich mit einem guten Gefühl?
Also mich freut es, dass jetzt September ist und September so ein bisschen mein Lieblingsmonat ist vom Wetter her. Ich bin nicht sonderlich sommertauglich und eher ein Winterkind, aber ich mag diese Spätsommer, nicht mehr so heiße Sonne, diesen Lichteinfall. Ich mag das Licht und das besänftigt mein Gemüt und das ist positiv. Und ich fahre jetzt lieber mit dem Radl, weil ich nicht so schwitze. Und das besänftigt mein ganzes Gemüt, merke ich. Und das ist wie so an Gedichte zu denken, das kann ich nicht, wenn es sehr, sehr heiß ist zum Beispiel.
Hat es auch was mit Melancholie zu tun? Für mich hat der Herbst was mit Melancholie sehr oft zu tun. In der Vergangenheit noch viel mehr als jetzt. Und deshalb mochte ich ihn immer schon eigentlich seit meiner Kindheit.
Hat weil du ein melancholischer Mensch bist? Oder?
Bin ich, absolut, ja. Aber, und weil dann auch diese Stimmung, ja, das bisschen, ich weiß nicht, dass vielleicht nieselt es ein bisschen, vielleicht ist ein bisschen Nebel da.
Ach, wie
schön.
Das
Rauchige ist in der Luft, so. Das verbinde ich eigentlich mit schönen Erinnerungen zum einen und zum anderen mag ich es sehr, aber ich schätze jetzt auch schon seit längerem den Sommer. Also ich habe mich offenbar doch zu einer helleren Persönlichkeit entwickelt im Laufe.
Ein bisschen gewandelt und weiterentwickelt. Ja, das kann ich von mir durchaus auch sagen. Also ich hatte ja auch sehr einförmig dünklere Seiten, sagen wir es einmal so. Und das hat sich bei mir definitiv auch gewandelt. Und der September, ich mag es, wenn das Laub sich verfärbt. Ich mag das. Also, und die Melancholie wahrscheinlich auch. Ich meine, ich komme... ich kann es nicht genau sagen. Ich habe immer gesagt, ich bin eher so, ja, ich bin ein Winterkind. Ich mag auch den Schnee. Mhm. Ich mag das wirklich, wenn Schnee ist und vermisse das, dass es kaum
dass
noch
es
Schnee gibt.
Dass es jetzt nicht mehr Schnee in Österreich oder auch in Wien vor allem. Jetzt
also ich kann das. Mich gut erinnern an Kindheiten auf dem Land aufgewachsen seiend, wo halt so viel Schnee war, wie wir als Kinder groß waren und so Gänge durch den Garten geschaufelt haben und es gab keinen Winter ohne Schlitten zu fahren und an Skifahren war nicht so sehr zu denken, weil die kommen eher aus dem Burgenland, aus dem flacheren Teil, aber...
Also ich sehe auch, es gibt jetzt tatsächlich, glaube ich, überhaupt keinen Schnee mehr oder ganz selten, auch im Burgenland. Aber ich frage mich sehr oft, wie diese Erinnerung war, die ich als Kind gehabt habe. Ich habe ja diese Erinnerung, dass ich als Kind bis zum Bauch im Schnee stand. Das hat wahrscheinlich aber leider damit was zu tun, dass ich damals halt einfach sehr viel klein war.
Das stimmt, natürlich war man klein.
Also so wahnsinnig viel Schnee wird es wahrscheinlich damals.
Aber es war definitiv mehr Schnee. Also es gibt ja auch Fotos, es gibt ja Beweismaterial darüber. Und es gab weiße Weihnachten, nicht immer, aber es gab verschneite Weihnachten. Und das war nicht nur so, das war ja nicht so angezuckert sozusagen, sondern es war wirklich Schnee und man hat Schnee geschaufelt.
Ja. Und wir haben ja auch den kleinsten Hügel genutzt, um
Ski zu fahren. Und wir sind im Garten, also wir hatten so ein, wir haben das Damm genannt, weil wir unser Grundstück an einen Bach angegrenzt, also an zwei Bäche eigentlich. Ja. Und es gab so einen Hügel vom halt in den flacheren Teil des Gartens runter. Selbst da sind wir mit den Bretteln runtergefahren oder mit irgendwas runtergerutscht. Mhm.
Ja, vielleicht kannst du was zu deinem künstlerischen Werdegang sagen?
Was
zu
würdest du gern wissen
alles
wollen?
Also erzähl ein wenig, also nicht nur ich weiß ja ein bisschen was, aber für unser Publikum natürlich.
Das Publikum, naja, also Wo fängt's an? Also ich habe oft einmal erzählt, dass man, wenn ich gefragt wurde, ja, wie hast denn du zu schreiben begonnen? Habe ich in den USA gelebt. Mhm.
Irgendwann war wann?
Irgendwann,
oder magst du sagen?
Ist lange Zeit. Ja, okay. Ich habe das Jahr 1987 mehr oder weniger zur Gänze in den USA verbracht. Und einerseits glaube ich, dass das Englische mir gut getan hat, mein Gefühlsleben benennen zu können, das ich in der deutschen Sprache nicht konnte. Zum anderen bin ich durch viel und langes Briefeschreiben drauf gekommen. Da ist niemand, der meinen Gedankenfluss unterbricht. Ich kann einfach endlich mal meine Gedanken zu Ende denken, aber sie auch ausschreiben und sie gleichermaßen auch beobachten, verfolgen, wo sie denn so ihren Ursprung haben, und das hat mich sehr fasziniert, wirklich so lang dran zu bleiben an einem Gedanken, bis ich gemerkt habe, der ist jetzt an seinem Ursprung angekommen, da kommt's her. Und bin über dieses viele und lange Briefe schreiben, die gelesen wurden oder auch nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis, irgendwie dazu gekommen, sehr kurze, experimentelle, würde ich mal sagen, Gedichte zu schreiben.
Würdest du dich auch hauptsächlich auch heute noch als Lyrikerin sehen? Oder?
Ich würde mich als Poetin sehen.
Ah, okay. Weil ich sehe, also wenn man sich so anschaut, du machst ja unglaublich viele Dinge, so einerseits Lyrik, dann Performances, aber es gibt Videos, es gibt Radioarbeiten. Hat sich das einfach alles im Laufe der Zeit nebenbei ergeben oder hast du es bewusst verfolgt?
Nein, das hat sich ergeben. Ich würde sagen, in meinem Leben hat sich alles ereignet. Es hat eins aufs andere aufgebaut. Also ich bin auch nicht mit Absicht sozusagen oder mit dem Vorsatz sozusagen auf die Welt gekommen, ich werde jetzt Dichterin oder ich werde Literatin oder ich werde Autorin. Das habe ich mir gar nicht vorstellen können. Das war in meinem Range überhaupt nicht. Also ich komme aus einer, sagen wir mal, bildungsfernen, ich komme aus der Arbeiterklasse ursprünglich. Das heißt, eher bildungsfern und dann schon ganz und gar kunst- und kulturfern. Das war super, das super schwarze Schaf meiner Familie. Ja.
Aber hast du dir dann zum Beispiel nach der Schule überlegt, irgendeine Richtung, irgendeinen Beruf, den du gerne
das
aufnehmen wolltest?
Auch ein weites Feld. Die Berufsbilder oder die Berufsziele, die ich mir so als Jugendliche, als junges Mädchen irgendwie vorgestellt habe, das ging alles nicht. Das konnte ich nicht verwirklichen.
Also, zum Beispiel?
Ich hätte wahnsinnig gern Klavier spielen gelernt. Das ging sich sozusagen mit dem Haushaltsbudget nicht aus. Und hat mich sehr geärgert, dass mir das nicht ermöglicht wurde. Und es ging sich auch nicht aus, dass ich in die Modeschule gehen hätte können. Das haben meine Eltern sich auch nicht vorstellen können, mir zu ermöglichen, obwohl ich meine Kleidung selber genäht habe schon zu diesen Zeitpunkten und Schnitte gezeichnet habe und Modelle gezeichnet habe. Also ich konnte das, ich habe mir das alles selber beigebracht, aber es war sozusagen nicht förderungswürdig. Und dann war mein Horizont so ein bisschen begrenzt. Also mehr habe ich mir nicht vorstellen können für mich, und ich war, glaube ich, ein bisschen so ein jezorniger Hitzkopf vielleicht auch noch. Und ja, dann halt nicht. Mhm. Dann mache ich halt was anderes. Mhm. Und musste aber dann auch so ab 18 meinen Lebensunterhalt selber verdienen. Mhm. Und habe halt Bürojobs gemacht. Mhm. Und es hat mir auch nicht so. Also wenn ich alles konnte, wenn ich alles wusste, habe ich den Job gewechselt oder habe ich die Firma gewechselt. Und dann bin ich in die USA gegangen. Nach einem persönlichen Desaster, Beziehungsdesaster, war das dann besiegelt. Und dann gab es eine neue Sprache, dann gab es neue Inputs, dann gab es einen ganzen Kontinent oder einen ganzen halben Kontinent, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Mhm. Wo ich, also auch von der Großzügigkeit, von der Generosität, mit der man sagt, ja, just go for it, try it, give it a try, mach einfach. Da habe ich mich dann besser aufgehoben gefühlt als in diesem Beschränken, na, das wird eh nie was, oder das fängst eh nur an, das machst eh nicht fertig, nein, das können wir nicht, denn das war, mit dem ich sozusagen Zeit meines Aufwachsens konfrontiert war. Mhm. Also das hat einen Horizont geöffnet.
Ja. Und wie lange warst du dann in den USA?
Fast ein Jahr. Okay. Also 11 Monate und ein bisschen was, bis das Heimweh so stark war.
Dann doch wieder.
Dann doch, und dann flog ich zurück, und überschwächert kreisend habe ich mir dann schon gedacht, mein Gott, na, ich will wieder zurück, was ist mir denn da eingefallen, dass ich wieder...
Ja. Aber hat sich das dann im Laufe der Jahre, sind da Verbindungen geblieben, oder ist es ein Land geworden, ein Ort geworden, wo du immer wieder zurückgekehrt bist?
Ich bin noch zweimal daraufhin zurückgekehrt, und heute würde ich es nicht mehr machen. Mhm. Aber ich habe durch die vielen Jobs, die ich hatte und gemacht habe zwischendurch, und irgendwann habe ich ja auch Gedichte angefangen zu schreiben, ohne wirklich zu wissen, dass ich jetzt Gedichte schreibe. Das war einfach, das Schreiben ist irgendwann Notwendigkeit geworden, das war halt einfach, und bin dann 93 habe ich bei der Schule für Dichtung zu arbeiten begonnen.
Okay. Ja, ja.
Also ein sehr früher Einstieg, aber
ganz zu Beginn,
ich kannte
oder?
Sie schon seit Beginn, weil ich irgendwann durch diese Jobs habe ich für den Ide, glaube ich, ein oder zwei Bücher quasi so gesetzt und getippt und die Korrekturen eingearbeitet. Daher kannte ich den Ide Hinze schon. Und einer meiner zweit- oder Drittjobs war beim Falter zu arbeiten. Und da habe ich damals die Sonja
Als Journalistin oder?
Nein, als auch in der Satzabteilung. Okay.
Das heißt, Grafik war auch irgendwann
war schon so ein Punkt, sagen wir es mal so. Und da habe ich die Sonja Orata kennengelernt, und ich hätte damals mal, das ist ja wirklich lange her, die Sonja hat gewusst, ich suche einen Job, einen neuen, und die Schule für Dichtung hat eine Büroleitung gebraucht in den Anfangsjahren, und also magst du nicht bei uns arbeiten? Und ich habe einfach ja, mache ich. Mhm. So, schau das halt einmal an. Bei der April-Akademie 93 habe ich das erste Mal so ein bisschen mitgearbeitet.
Okay. Und wie lange warst du dann in der SFD?
Also fix bis, glaube ich, eben so Ende 97. Mhm. Dann gab es noch einmal 3 Monate USA für mich, da habe ich meine Auszeit genommen. Mhm. Und dann, glaube ich, habe ich noch ein Jahr hier weitergearbeitet und dann war es auch.
Okay. Aber hat dir dann diese Zeit in der Schule für Dichtung auch noch einmal neue Perspektiven eröffnet für deine Literatur,
ja,
für dein Schreiben?
Natürlich, also ich bin draufgekommen, das, was ich schreibe, ist Literatur, das, was ich schreibe, ist Dichtung. Ich hatte keine Begriffe davor dafür. Also so auch um die Frage also des Werdegangs zurückzukommen.
Ja, ja. Das war ein wesentlicher Punkt.
Und quasi wie ich dazu kam, ob deiner Frage die Amerika-Kontakte, nein, es waren keine Kontakte, die verblieben waren aus diesem Jahr, aber ich konnte mit den eingeladenen Autorinnen, Autoren, Poeten, Poetinnen, die aus den USA kamen.
Ob es jetzt Ann Waldman ist oder auch
ein Allen Ginsberg oder ein Ed Sanders, ich habe mich mit denen, oder eine Ann Tardos oder Gordon Leash oder wie auch immer sie in den Anfangsjahren alle hießen, ich konnte mit denen gut kommunizieren und die mit mir auch. Mhm. Und bin da auch in Kontakt gekommen sozusagen mit der Dichtung oder den Performances der Beat Generation oder Nachfolgender. Mhm. Und das hat mich in meiner Arbeit insofern beeinflusst, sage ich mal, dass ich gemerkt habe, das, was ich mache, das kommt dem sehr nahe. Das, was ich in meinem Zuhause für mich alleine vor mich hin rede, komponiere, mache, tue, das alles sehr rhythmisch war, das alles mit Musik einhergegangen ist und dass ich mir zu frühem Zeitpunkt nie hätte quasi aufführen getraut oder nie jemanden zeigen getraut hätte, das ist plötzlich aufgegangen für mich und so gesehen war die Schule für Dichtung sehr wesentlich.
Und jetzt aus heutiger Sicht hat sich dann so in Bezug auf die Formen oder auf die Spezifische der Beat Generation jetzt für dich was verändert? Hat sich das auch wieder weiterentwickelt oder würdest du sagen, dass du da in der Formenwelt, in dem Genre, wenn man so will, auch einen Bezugspunkt gefunden hast, der dich bis heute inspiriert?
Ich glaube schon, es hat sich insofern weiterentwickelt, weil ich mich ja auch persönlich und als Mensch weiterentwickelt habe und ich mag es gerne oder ich mochte es sehr gerne, immer wieder neue Sachen auszuprobieren, um nur nicht mich selber zu langweilen mit dem, was ich schreibe oder irgendwie von mir gebe. Und es hat sich insofern weiterentwickelt, dass ich angefangen habe, eben Auftritte zu machen, Lesungen zu machen, Text-Performances zu machen und da mehr Sicherheit gewonnen habe und anfangs auch noch sehr viel auf Englisch geschrieben habe oder dann so die Kombination Englisch-Deutsch, die damals noch ein bisschen ungewöhnlich war und heutzutage ist es selbstverständlich, dass man kombiniert.
Vielleicht auch manchmal. Hast du auch Songs zum Beispiel dann geschrieben?
Ich habe vieles geschrieben, was Songs sind, aber ich singe nicht.
Ja, aber ist zum Beispiel ja so, da hat man so die Tendenz. Natürlich, weil man so, also kann ich jetzt von mir sagen, weil man so, also ich, wir alle, glaube ich, sind ganz stark von englischsprachiger Pop- und Rockmusik inspiriert. Und natürlich, für mich war es, glaube ich, so, dass in den 80er oder 90er, es schien mir ein bisschen absurd, auf Deutsch Lieder zu schreiben, weil da gab es eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel. Es gab den Austropop, den ich nicht unbedingt immer so geschätzt habe. Deutschsprachige Lieder waren eher in der Schlagerwelt, aber jetzt so Rockmusik, Popmusik, ist ein bisschen was aufgekommen, es waren so wenige. Ne? Und es war eigentlich 90-95% war englischsprachig und dadurch war auch so jetzt mein Denken, wenn ich selbst Songs versucht habe zu schreiben und zu komponieren, waren immer Englisch. Ja.
Vielleicht ist das Englische einfach die bessere Sprache für diese Art, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, einfachen Rhythmen, die sozusagen mit der Poesie einhergehen oder mit dem Poetischen zusammengehen. Das kann ja nicht. Ja, also.
Ja, ich glaube, dass.
Natürlich. Ich kann es nur auch bejahen. So.
Ja. Nein, ich habe das sind ja so Dinge, auch eine größere Frage, die ich dir stellen wollte. Aber da merke ich dann auch so, meine Meinung dazu hat sich im Laufe der Jahrzehnte diesbezüglich geändert. Also heute glaube ich, dass man auch ganz super deutschsprachige Songtexte schreiben kann und dass das gut funktioniert. Ja. Und das merkt man ja auch. Also es war offenbar auch ein Entwicklungsprozess, ein allgemeiner, nicht nur ein persönlicher. Italienisch zum Beispiel habe ich auch immer gefunden, ist die allerbeste Sprache, auch wenn ich es kaum beherrsche, für Songs, ja, weil man gesagt hat, das klingt immer super. Ja. Italienische Songs sind immer super, eigentlich, weil sie auch diesen Rhythmus, diese Musikalität im Grunde haben. Und das Deutsche ist mir eher durch die vielen Konsonanten und auch sehr harten Aneinanderreihung an von Silben manchmal einfach nicht geeignet genug erschienen, um einen smoothen, rhythmischen Text zu schreiben. Aber na, insofern hat sich zum Beispiel in dem ganz kleinen Bereich meine Meinung schon sehr geändert und in auch sehr vielen großen Bereichen hat sich meine Meinung auch geändert. Also was ich zum Beispiel jetzt in den 80er, 90er Jahren alles total gut gefunden habe, muss ich jetzt aus vielen Gründen auch oft wieder in Frage stellen und komme auch drauf, ja, bei manchen habe ich mich auch sehr beeinflussen lassen von einem Zeitgeist. Geht es dir auch so?
Ja, geht mir auch so. Aber ich gehe dann nicht so hart ins Gericht mit mir, wie du jetzt mit
doch, dir. Doch, das muss sein.
Aber tue ich für gewöhnlich auch, aber älter geworden seiend, denke ich mal, es ist einfach eine ganz normale Entwicklung, die der Mensch, das Mensch, so von der Jugend bis halt in die Mitte des Lebens hin durchmacht. Man ist irgendwie enthusiastisch und man ist im Zeitgeist verhaftet, ob man es will oder nicht. Mhm. Und dann reifen die Dinge in einem selber, man macht viele Erfahrungen im Leben, die einem sagen, okay, das war gut, woran ich damals geglaubt habe, oder das kann ich ablegen, da kann ich meine Meinung ändern, da darf ich meine Meinung ändern. Und es ist ja auch gut so, dass man, ich finde, es ist ganz wichtig, dass man auch imstande ist zu sagen, ah, damals habe ich das so gesehen, aber die Entwicklung war dann so und das kam dazu und heute darf und kann ich das anders sehen und habe dazugelernt, einfach zuzugeben, ich bin lernfähig. Und wir sind ja nicht mehr damals, wir sind nicht mehr in den 90er Jahren, wir sind nicht mehr in den Anfangs 2000er Jahren. Und so wie sich die Welt um uns komplett gewandelt hat, bleiben wir als Einzelmenschen und als Individuen nicht draußen. Mhm. Aber wenn wir vieles selber gestalten können, weil wir grandioserweise in einem Land leben, wo wir vieles selber gestalten können, beeinflusst uns ja doch, wie sich die Welt verhält.
Ja. Na, ich frage das auch deshalb gern und auch oft, weil ich auch glaube, dass so, also wenn ich mir heute überlege, ich finde als Schriftstellerin, als Schriftsteller, als Künstlerin, Künstler im Allgemeinen, glaube ich, muss man genau da andocken, wenn man heute was machen will. Ja? Also natürlich muss man nicht, ja? Man kann es auch anders sehen. Aber wenn man so, also was mir übrig geblieben ist, nicht noch aus den 80ern, 90ern und 2000ern, ist diese Überzeugung, dass man doch was bewegen kann mit Kunst und dass Kunst mehr ist als nur der Kunst, etwas zu machen. Also, weil sonst kann ich irgendwie was schön und wohlklingendes oder nette Gedichte, die ein bisschen sarkastisch sind und ein bisschen so, ja, aber ich glaube, man kann ja dann doch da irgendwo reinfahren und als Künstler, deshalb bin ich eigentlich auch das geworden, was ich geworden bin, weil ich mir gedacht habe, nirgendwo sonst habe ich die Freiheit, habe ich die Möglichkeit, da was zu sagen, ja, da mich auf eine bestimmte Art und Weise auszudrücken, wie es in keinem anderen Bereich möglich ist, dass man sich dann natürlich auch täuscht, weil wenn man dann im professionellen Bereich versucht zu überlegen, merkt man, dass man sich genauso verbiegen muss, dass man denselben Prozessen unterliegt wie in jedem anderen Job und entweder macht man es oder eben nicht, aber ich glaube trotz allem immer noch, dass man diese Freiheit als Künstlerin und Künstler hat.
Hat man auf alle Fälle, weil man prinzipiell um den Weg eines Künstlers oder einer Künstlerin zu gehen, das Bestreben hat, diese Freiheit auch zu nutzen und dann, ja, verschleift man sich vielleicht ein bisschen auf dem Weg, aber darf zurückfinden oder kann zurückfinden und sagen, na, es ist wichtig, so wie wir anfangs auch gesagt haben, ich glaube, dass diese Klarheit und mit Klarheit Dinge zu benennen, wirklich auch jetzt, ich will nicht sagen, Aufgabe eines Künstlers oder einer Künstlerin ist, aber die Möglichkeit da ist, es wirklich zu tun und die Freiheit da ist, es zu tun. Ja. Die Freiheit wird natürlich immer ein bisschen weniger, je mehr man sozusagen angreifbar ist und Schau, ich habe mir zum Beispiel früher immer überlegt, warum haben Menschen unter Pseudonym geschrieben? Warum gibt es einen Nom de Guerre oder Pen Name, was auch immer?
Ja, gibt es unterschiedliche Gründe.
Warum gab es das? Warum, wenn man doch eh gewusst hat, wer die dahinter seienden Personen ist, hat man es auch früher gewusst. Aber die Welt sich so verändern sehend und die Verfolgung, der man unterliegt, in vielleicht nicht in unseren Breiten, aber es macht es mir klarer, warum. Und heutzutage, ich habe schon auch gemerkt, dass ich mich viele meiner vielleicht Ansichten oder Wahrnehmungen nicht so offen und klar jetzt äußern traue in schriftlicher Form in einem Medium, weil ich mich dadurch öffentlich voll angreifbar mache. Ja. Und ich vielleicht jetzt die Konstitution als Mensch habe, dass ich das nicht gut ertragen konnte, dass ich mich nicht gut zu wehren weiß. Okay. Und es nicht so, also ich stehe nicht gern quasi auf der Straße im Speakers Corner auf einer Kiste und proklamieren.
Aber also, auf der Bühne stehst du dann ja trotzdem.
Auf der Bühne stehe ich trotzdem. Auf der Bühne,
im Endeffekt.
Das ist so das. Ja, es ist zwar interessant, aber auf der Bühne fühle ich, da bin ich mit meinen Texten und meine Texte verteidige ich um alles. Mhm. Und auf der Bühne fürchte ich mich nicht. Mhm. Sobald ich von einer Bühne wieder runtergehe, sehr wohl, weil dann bin ich als Mensch angreifbar.
Also du kannst da in eine Rolle schlüpfen.
Nein, ich glaube, dass ich oder das bin. Ich glaube nicht, dass ich in eine Rolle schlüpfe. Dichterin, ich glaube, dass ich das beides einfach bin und das ist ein Teil von mir, das ist ein anderer Teil von mir. Ja. Auf einer Bühne fühle ich mich, also Bühne, Bühnenraum, wie auch immer, wenn ich meine Texte bei mir habe, fühle ich mich zu 100% sicher. Also es ist ganz lang her, aber eine Freundin hat mich mal gefragt, meine Texte wären sehr persönlich, ich gebe sehr viel Persönliches frei und ich habe das gar nicht so gesehen. Oder gar nicht so empfunden, weil ich da das, sagen wir mal, berufe ich mich aufs poetische oder lyrische Ich irgendwie, das ich verwende. Und durch diese Frage damals habe ich gemerkt, na, für mich ist es ganz umgekehrt. Mhm. Für mich ist es genau umgekehrt, als sie das interpretiert hat. Mhm. Also ich fühle mich weder ausgesetzt, noch will ich mich als Person verbreiten, sondern mir ging es oder geht es dann wirklich nur die Texte sprechen zu lassen und ich fühle mich als Person dann vielleicht, sage ich jetzt mal, eins mit meinem Text.
Das ist schön.
Und das ist mir ganz wichtig. Das, darauf verwende ich ja auch viel, sagen wir mal jetzt, Zeit und Energie und meine Kopfarbeit sozusagen, damit dieser Text, den ich dann performe, den ich dann lese, den ich dann spreche, damit der ist, wie ich ihn haben will.
Das heißt so, du hast eigentlich für dich auf jeden Fall das, was sich ja alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller wünschen, gefunden, nämlich deine innere Stimme sozusagen, deine Erzählerin, deinen Sound, deine Sprache und zu der kannst du auch hundertprozentig stehen.
Ja,
das ist ja das große Ziel. Eigentlich vorher finde ich ja, es ist ja schwer, dass ein Text überhaupt funktioniert, eben weil dann dieser Aspekt fehlt. Ja, da könnte man jetzt darüber reden, was es bedeutet, dass es jetzt KIs gibt, die das schon auch, bla bla bla, aber das sind alles schon fade Themen eigentlich.
Also keine KI könnte das tun, was ich...
Ja, oder vielleicht.
Nein, für mich, darum geht es überhaupt nicht, ist überhaupt nicht mein Thema.
Aber das ist super, das ist ein schöner Gedanke.
Und also vielleicht auch kann ich da einbringen, so das Schreiben oder das, die Art und Weise, wie ich halt schreibe, das ist für mich, die ich in meinem Leben viele Kompromisse habe machen müssen, der Raum und der Ort und das ist Raumzeitkontinuum, in dem ich keine Kompromisse bereit bin zu machen. Weil in gewissen Weisen muss ich es dann sehr wohl trotzdem, aber in sagen wir mal mit sanfter Lektorenhilfe vielleicht.
Ja, es ist interessant, was mich auch interessiert, weil du es erwähnt hast, die Pseudonyme. Ja? Was hast du genau damit gemeint eigentlich? Du gesagt hast, mit einem anderen Namen und einem anderen Namen. Ich finde, es ist so ein allgemein interessanter Gedanke. Ich glaube, im 18., 19. Jahrhundert waren es vielleicht Frauen,
Es waren zum einen Frauen oder Menschen, die verfolgt werden oder quasi unter dem Metternich, ich sage jetzt einfach Stichwort Metternich, wenn ich jetzt quasi unter meinem eigenen Namen Pamphlete und Schmähschriften irgendwie oder den Staat kritisiere, den ich nicht öffentlich kritisieren darf, weil ich wünsche mir auch eines. Ich habe eines, aber das sage ich jetzt natürlich nicht.
Na, muss nicht. Mir interessiert der abstrakte Gedanke dabei, weil zum Beispiel im 20. Jahrhundert, und ich glaube, das bedenken viele nicht, aber mir ist es irgendwann einmal aufgefallen, gibt es das ja auch, aber da ist es ja fast schon sowas wie ein Ideal geworden. Und ich habe mich oft gefragt, wieso heißt der Bob Dylan Bob Dylan? Und Woody Allen, und alle, und sie alle haben aber eigentlich jüdische Namen zum Beispiel jetzt. Wie sehr spielt das?
Ach so, dass der Bob Dylan nicht Robert Zimmermann
heißt. Genau. Naja, jetzt ist Robert Zimmermann auch jetzt nicht so schlecht Name oder so. Oder?
Du meinst, aber wirklich, das wäre ja...
Verstecken dann, die Herkunft in dem
aber
Fall.
Aber wäre das nicht dann das große Thema der Künstlerpersönlichkeit oder der künstlichen Kunstfigur, die man
ja, sagt, also das ist die große Frage.
Aber ich glaube, das
so
ist nur mal eine ganz andere
gibt,
Frage, als unter einem Pseudonym zu schreiben.
Na, es hat sich verschoben, weil die Sache ist, was im 18., 19. Jahrhundert eine Notwendigkeit war, um vielleicht überhaupt ein Buch publizieren zu können. Und als Frau ging das zum Beispiel nicht. So ist es vielleicht im 20. Jahrhundert eine marketingtechnische Notwendigkeit geworden unter dem deckmäntlichen. Ja, du musst halt einen kurzen, flockigen Namen haben. Aber schlussendlich, glaube ich, hat sich der Robert Smith nicht umbenannt, sondern es war halt der Zimmerman, ja, oder der Königsberg etc. Das war das 20. Jahrhundert so. Das finde ich spannend unter dem
Aspekt. Ja, oder Marilyn Monroe, also das ist ja, also jetzt...
Weiß ich jetzt gar nicht, ich habe es mal gewusst, aber...
Entweder Norma Jean Baker oder dann gab es noch so irgendwie, anders, aber die da waren die großen Studios irgendwie dahinter.
Ja, also aber da gab es auch mehrere Aspekte.
Keine Ahnung, es gibt viele Aspekte, aber nicht den, dass man sozusagen...
Er hat es in sich selbst gegeben,
natürlich. Das war einfach nur was Wohlklingenderes, das, mit dem man irgendwie vielleicht besser punkten konnte.
Ja, aber eben sperrige Namen.
Aber ob das jetzt bei was weiß ich, wenn man jetzt unter Pseudonym als Autorin...
Ganz versteckt sozusagen. Also
ich glaube, man hat sich komplett versteckt dahinter, um eben die Person dahinter verschwinden zu lassen, glaube ich einmal. Aber das ist wirklich ein interessanter Gedanke.
Ja, der ist mir jetzt auch so ein bisschen
und bei gekommen, Frauen natürlich irgendwie auch.
Erwähnt. Und ich frage mich, wie es heute ist. Also welche Notwendigkeit es heute gibt, außer den kommerziellen.
Anonymous ist auch noch ein schönes Pseudonym für viele schreibende Frauen.
ich weiß nicht, wie es heute ist. Eben.
Hast du je überlegt?
Natürlich, mit einem Namen wie dem meinen habe ich mir das oft überlegt. Aus irgendwelchen Gründen habe ich keinen, ich habe sogar ein paar.
Ja.
Aber
die kennt man, das sind quasi deine künstlerischen Persönlichkeiten. Sind das sowas wie Unterpersönlichkeiten?
Nein, das war natürlich immer so eine Frage, was funktioniert besser oder so. Und oft habe ich auch daneben gegriffen. Mit denen, die ich dann habe, bin ich so glücklich damit. Also es passiert ja auch relativ oft, dass sich Menschen dann Namen geben und dann können sie gar nicht mehr zurück, weil es halt eine bestimmte Schiene eingibt. Also es ist auch, ja.
Also ganz was anderes, aber ich war ja ganz lange Zeit unglücklich mit meinem Namen.
Mhm. Wobei?
Ja, aber wenn man aufwächst und als Kind, das ist echt irgendwie die Hänseleien, das ist natürlich irgendwie, tot wie lebendig. Und dann hieß ich auch, als ich klein war, hieß ich natürlich auch noch Susi, also ich war die Tod-Susi und habe sehr gehadert damit. Und dann bis zu dem Punkt, als wir sitzen in einem Zimmer, in dem ich mich erinnere, auch Gerd Jonke eine Zeit lang gelebt und gewohnt hat. Und der dann einmal zu mir gesagt hat, ja, du mit deinem Namen, was willst denn du anderes werden als Dichterin? Du kannst eh nichts anderes sein. Und das fand ich so schön und das fand mich so umarmt dadurch irgendwie.
Das
so von einem großen Sprachkünstler, den ich auch persönlich sehr, sehr geschätzt habe, der ein liebenswerter Mensch gewesen ist und der mich anschaut und sagt, ja, was willst denn du mit deinem Namen anders werden? Also es war...
Ja, und das sieht man dann auch, wie sehr...
Es hat mich vieles versöhnt dann mit meinem Namen, den ich wunderschön finde.
Ja, wie sehr einen das Umfeld auch massiv beeinflusst. Oder ist man in einem eher wohlwollenden Umfeld? kann das, ist der Name toll, ja? Anderswo wird er benutzt, um gehänselt zu werden etc. Und es wirkt sich über einen langen Zeitraum
aus. Zeitraum aus und es ist sehr persönlichkeitsbildend.
Ja. Eben die eine Frage, von der wir eigentlich ausgegangen sind, vielleicht komme ich noch kurz darauf zurück, wie sehr es eigentlich als Künstlerin und Künstler allgemein notwendig ist, sich, glaube ich, gerade heute in all diesen Aspekten, die wir jetzt vorhin auch besprochen haben, noch einmal selbst zu hinterfragen, weil vieles von dem, wovon ich hundertprozentig überzeugt war, auch künstlerisch, ja, das ist der richtige Weg, das ist die richtige Form, das ist der einzig mögliche, das hat sich alles, das relativiert sich oft, oder sagen wir mal so, ich glaube, es braucht sehr viel Mut dazu, sich das nicht nur einzugestehen, sondern vielleicht dann manchmal wirklich radikale Wechsel in dieser künstlerischen Entwicklung einzuschlagen. Da gibt es relativ wenige Beispiele in der Geschichte.
Aber sich radikal zu ändern, sich radikal zu wechseln, finde ich das richtig.
Als Grundlage,
sich diese Möglichkeit selber einzuräumen und offen zu lassen, sich radikal ändern zu dürfen, zu können, als Person oder als Künstler, Künstlerin.
Ja.
Ich finde das grandios, wenn man sagt, ja, ich mich weiterentwickeln.
Ja.
Ich habe das erkannt oder das habe ich schon durchlebt, das habe ich gemacht, das habe ich bis in die Möglichkeiten ausgereizt, auch irgendwie, das habe ich benutzt und habe erkannt, ja, das macht mir halt jetzt keine Freude mehr oder das passt zum neuen Stil nicht mehr oder es passt zu den neuen Gedanken nicht mehr, um dann...
Ja. Genau, und ganz heute, glaube ich, passt es deshalb nicht mehr, weil man sieht, dass, also ich glaube, wir alle sind uns einig, dass wir in sehr seltsamen Zeiten leben, in sehr großen Umbruchszeiten.
Unbedingt.
Und diese Umbruchszeiten sind ja nicht von heute auf morgen passiert, sondern haben ja natürlich eine jahrzehntelange Entwicklung.
So wie wir auch, sind ja auch nicht von heute auf morgen passiert.
Und wenn man dann aber sieht, das hat zu irgendeinem Umbruchspunkt geführt, zu irgendeinem Peak, der echt ungesund ist, der echt nicht gut ist, dann muss man all diese Dinge, finde ich, noch einmal viel mehr hinterfragen, als nur auf einer persönlichen Ebene. Hast du in Bezug auf deine Literatur eine Poetik, eine eigene, die du vielleicht nur für dich selber formulierst, aber die du trotzdem irgendwie hast, oder ist dir das ganz...
Na, wenn du mich das fragst, klingelt es gleich in meinem Ohr. Das will ich nicht beantworten, keine Ahnung.
Wieso?
Ist, glaube ich, eine zu schwierige Frage.
Okay.
Ja, ich weiß es nicht. Da weiß ich jetzt nichts zu sagen.
Aber vieles von dem, was du gesagt hast, weist ja eine Richtung auf eigentlich.
Ja, es weist eine Richtung auf, aber ich habe sie sozusagen nie formuliert. Ich habe sie nie quasi als meine Theorie niedergeschrieben, als... ich kann gefragt werden und immer wieder viel dazu sagen. Das meiste merke ich mir dann eh nicht. Was ich sage, vielleicht morgen würden wir morgen das Gespräch führen, würden wir ganz woanders hinkommen. Also ich würde nichts wiederholen können von dem, was wir hier sprechen. Habe ich eine Poetik? Ganz sicher.
Und das ist auch schon eine in irgendeiner Form.
Also ganz sicher. Also ich hab sicher so Parameter innere, an die ich mich halte, die für mich persönlich verbindlich sind, ohne dass ich sie vielleicht preisgebe oder preisgeben will. Das kann bei mir sehr leicht passieren aufgrund der Persönlichkeit, meiner Persönlichkeit. Vielleicht sollte man das einmal, ich nehme es als Anlass, vielleicht mache ich mir darüber mal Gedanken. Ich habe mir noch nie wirklich so kompakt Gedanken gemacht.
Also so das theoretische,
theoretische Über- oder Unterbau ist nicht so mein Ding.
Okay.
Meine Herangehensweise ist eine intuitive. Und ich bin immer gespannt, wo es mich hintragt. Wo tragt es mich als ein neuer, wo tragt mich ein Text hin, wo tragt mir ein Wort hin, wo tragt mir eine Zeile hin, wo tragt mir Musik hin. Wo tragt mich die Beschäftigung mit der Poesie als solcher hin? Ich glaube, das ist mein Herangehensweg. Mich darauf einzulassen, soweit mir das in meinem Umfeld möglich ist.
Was inspiriert dich zurzeit am meisten?
Das ist auch wieder so eine sehr, sehr große Frage. Eigentlich. Was mich.
Jetzt so natürlich künstlerisch.
Also, ja, natürlich. Ich denke jetzt gerade, sozusagen, ich nehme jetzt das Jahr 2025 her. Was inspiriert mich für die Texte, die 2025 entstanden sind? Und es waren Themen, die sozusagen jemand anderer eingebracht hat. Und das finde ich eine große. Also es ist ganz was anderes, als ich früher gearbeitet habe. Eine interessante Frage, also danke auch dafür, darüber nachdenken zu können jetzt, in dem wir da sitzen. Aber ich habe jetzt einmal 5 Lesungen dieses Jahr sozusagen gehabt oder selber veranstaltet. Und da gibt es ein Thema. Entweder weil das Thema jemand eingebracht hat oder weil ich eins vorgegeben habe. Und es gibt einen Zeitrahmen. So 15 Minuten Performance, Sprechtext, Hörtext. Und das ist ein bisschen neu für mich, dass ich sozusagen fast sowas wie Auftragstext schreibe. Es war eingeladen zu einem kleinen Literaturfest. Das Thema ist vermessen. Und es ist ein Riesenwort. Mhm. Und ich habe 15 Minuten Zeit. Mhm. Was mache ich damit? Mhm. Zum Beispiel jetzt nur. Mhm. Und es ist wunderbar zu sehen, was herauskommt dabei, wenn ich sozusagen nicht aus mir gänzlich schöpfen muss, sondern wenn irgendwo wenn es einen Rahmen gibt. Vielleicht ist Rahmen das richtige Wort dafür. Mhm. Und das gilt wirklich jetzt nur mal für die Texte, die heuer entstanden sind, weil irgendwann für mich im Schreiben so eine Zäsur war, ich kann sie nicht ganz genau benennen. Es gab, ich sage jetzt einmal, 35 Jahre lang die absolute Notwendigkeit zu schreiben, ohne das zu hinterfragen, tagtäglich. Und das hat irgendwann ein Ende gefunden. Das hat mich sehr erstaunt. Und es ist vielleicht jetzt ein neues, mich an Texte heranzuwagen. Mhm. Und ich bin sehr erstaunt und auch sehr happy damit, was in dieser Kompaktheit der Vorgabe rauskommt.
Das beantwortet eh schon die Hälfte auch meiner letzten Frage, mehr oder weniger. Aber eben, was sind deine Pläne jetzt für die nächste Zukunft?
Für die nächste Zukunft die Pläne. Ich würde zum Beispiel wirklich gerne diese Art Texte zusammenfassen, weil die mehr oder weniger fertig sind. Also das sind in einer poetischen Form für mich, dass ich es für einen Vortrag, also ich habe eine ganz eigene Art und Weise, die Texte aufzuschreiben, damit ich sie in dem Rhythmus, wie ich sie geschrieben habe, auch vortragen kann. Und meine Herausforderung ist, ich würde diese Texte gerne schriftlich veröffentlichen, aber auch mit der Möglichkeit, die Texte parallel dazu hören zu können. Aber schriftlich ist für mich die Herausforderung, die Art und Weise, wie ich quasi meine Partitur vor mir habe, meine persönliche, wie kriege ich das so hin, dass die Texte, die Performance-Texte sind, Sprechtexte oder Hörtexte sind, auch von jemandem in dem, wie ich sie intendiert habe, gelesen werden können, wenn nur die schriftliche Form da ist. Jetzt umständlich ausgedrückt, wofür es wahrscheinlich eine ganz simple Theorie gibt, aber das ist sozusagen das, womit ich mich gerade beschäftige, was mich beschäftigt, also als poetischer, also poetologischer Überbau, aber auch mir dann anzuschauen, wo tragen mich die Themen dieser Texte hin und wo führen sie zusammen. Es geht immer. Die Texte führen immer irgendwo so ein Eigenleben, dass sie eine Geschichte abrunden oder etwas beenden. Und ich könnte ja zum Beispiel sagen, ja, 2025 als Überschrift oder keine Ahnung. Titel finden sich immer, aber das, wenn ich jetzt denke, das wären 15 Minuten oder 5 Texte, die each 15 Minuten in etwa dauern, was in etwa so viele Seiten sind, dann ist das schon ein ziemliches Body of Work, mit dem ich gerne arbeiten möchte. Ganz neu.
So. Okay, ja. Vielen Dank, liebe Susanne.
Ich danke dir, lieber Jürgen.
Für dieses schöne Gespräch.
für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank.
Ja. Und auch Ihnen zu Hause. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.
Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Belakovic. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.